zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
In russischen Kriegsfilmen stirbt der Held zum Ende, aber hat gewonnen. In amerikanischen Kriegsfilmen, da ist der Held schwer verwundet, bekommt ein Purple Heart und lebt weiter. Und wir sehen zurzeit, dass der Heldenepos in Russland hochgehalten wird.
Wir sollten auch nicht vergessen, also die Massen, die bei Nawalnys Begräbnis aufgetaucht sind, das waren ja viele mutige Menschen. Also da ist schon auch ein Versöhnungspotenzial, das würde ich mal so sagen.
Wir stehen am Ende einer Epoche und am Anfang einer neuen, die wir noch nicht wirklich übersehen. Und es könnte sehr gut sein, dass wir, was eine Weltordnung anbelangt, erstmal in einen Nebel hineinsteuern, in eine Unübersichtlichkeit.
Versöhnung ist möglich und die Menschen wollen sie auch. Es ist wirklich das Regime, das wie eine Klammer ist und dass die Menschen auch trennt, auch rein schon, wir dürfen ja nicht hin und her fahren so einfach, aber zwischen den Menschen funktioniert es eigentlich immer wieder.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, pünktlich um 8 sind wir wieder im Saal und haben jetzt noch eine Stunde etwa, um zu diskutieren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Mir kreisen im Kopf lauter Fragen und Aspekte, aber die Stunde soll da sein, um Ihre Fragen zu beantworten. Und deshalb beginne ich auch gleich mit einer Meldung, die wir von der KEB aus Deggendorf bekommen haben. Ich lese das mal vor. 10 Frauen und Männer grüßen ganz herzlich aus den niederbayerischen Schwanenkirchen. Wir genießen unseren Imbiss, bestehend aus Salzstangen, und sind heftig am Diskutieren. Eine Frage von uns nach München. Welche Maßnahmen sind notwendig, um die EU und die NATO zu stärken, aus militärischer, politischer, gesellschaftlicher, juristischer und ethischer Sicht? Welche Maßnahmen sind notwendig, um die EU und die NATO zu stärken? Das ist in der Tat eine ausgesprochen große Frage. Und sie greift eigentlich auch das auf, was ich mir auch vorgenommen hatte, jetzt in die erste Runde zu geben. Nachdem wir quasi 4 Einzelperspektiven hatten, hatte ich Sie ja auch gebeten, schon mal während der Zeit bis jetzt zu gucken, wie lässt sich das denn aus Ihrer Sicht wirklich zu so etwas wie einer Gesamtstrategie verbinden? Gibt es politische Handlungsoptionen, möglichst konkret, so ganz konkret wird es natürlich nicht geben, oder gibt es Möglichkeiten, die verschiedenen Dinge zu verzahnen, dass wir nicht nur getrennt marschieren und dann gleichzeitig schlagen, sondern dass man vielleicht genauer in den Blick nehmen kann, was sich auf dem anderen Spielfeld tut, um einfach dem gemeinsamen Anliegen weiterzukommen. Ich gebe die Runde also an Sie. Die Frage, da verbinde ich mich mit den Deggendorf-Schwanenkirchenern. Wer mag denn anfangen, auf diese große Frage nochmal gebündelt zu antworten? Bitte sehr, Herr Generalleutnant.
Ich kann das gerne machen. Vielen Dank für die Frage. Indem wir erkennen, das, was ich vorhin auch in meinem Kurzvortrag sagte, dass die NATO das Bündnis ist, was uns verteidigen kann gegen eine Bedrohung. Und dass wir erkennen müssen, dass wir die Möglichkeiten, die wir in der Europäischen Union haben, auch die Fördermittel, die es dort zurzeit gibt, dass wir dort die Kräfte stärken, diese Kräfte in der EU, aber für die NATO. Und dass wir nicht darüber diskutieren, wir bauen jetzt eine Europaarmee auf, die perspektivisch immer wieder an den Himmel gemalt wird, aber die eben vermutlich etwas ganz Neues wäre und etwas, was wir eben jetzt, wo wir es brauchen, nicht haben. Ich nutze das, was ich jetzt habe. Und indem wir eben auch diese Kräfte in der Europäischen Union stärken, auch da mehr investieren, aber eben für die NATO. Und ich wiederhole mich, dass wir erkennen, dass für die Verteidigung, die Abschreckung gegen ein Russland, die NATO, die erste Antwort ist. Und dass für andere Dinge, die passieren können, wo wir zum Beispiel eingreifen müssen, weil es zu Unruhen gekommen ist in unserem unmittelbaren Hinterhof oder beispielsweise in anderen Regionen, die an Europa grenzen, wo wir Staatsbürger evakuieren müssen etc., dass wir dort die Möglichkeiten der Europäischen Union nutzen. Das ist für mich eine Möglichkeit. Aber dafür müssen wir eben auch ein bisschen weniger ich und ein bisschen mehr wir in der EU vorleben. Gerade wir Deutsche vorleben, indem wir nicht nur immer ich, sondern sagen wir, und das erwarten alle von uns.
Haben Sie da Wünsche oder Fragen an die Kolleginnen und die Kollegen, die anderen Kurzreferate gehalten haben?
Ich glaube, durch den ersten Vortrag ist sehr deutlich geworden, welche Vorteile wir auch in Bezug auf Menschenrechte haben, auf das Individuum bezogen, auf unsere Menschenrechte und das Verständnis von Menschenrechten durch die Europäische Union. Und lassen Sie uns doch diese Europäische Union zu dem machen, wofür wir sie mal gedacht haben. Die Europäische Union hat einen Friedensnobelpreis gekriegt, weil wir tatsächlich ein Friedensmodell sind. Und das lassen Sie uns ausstrahlen. Und deswegen habe ich da gar keine Frage, sondern das ist meine Position dazu. Aber wenn Sie möchten, dass ich eine Frage formuliere, kann ich ja so sagen, oder sehen Sie das anders?
Da hat sich jetzt schon Herr Professor Biedefeld gemeldet, um die Reihe fortzusetzen. Bitte sehr.
Nein, dezidiert Zustimmung. Wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Also es gibt eine Larmoyanz in der EU, auch wegen manchmal etwas komplizierter Entscheidungsstrukturen. Da gibt es ja auch immer wieder Gründe für Selbstkritik. Aber die EU ist stark. Sie ist attraktiv und allein die Tatsache, dass so viele Menschen zu uns flüchten wollen und nicht nach Russland oder China, ist ja im Grunde genommen auch eine Art Kompliment. Allerdings, jetzt möchte ich noch was anderes sagen, also die Bedrohungen gibt es nicht nur aus Russland, also die Weltordnung insgesamt steht ja vor dem Zusammenbruch, hat man ja Eindruck. Es ist mittendrin in einem Erosionsprozess, wo man jetzt noch nicht weiß, wie er weitergehen wird. Und Menschenrechte sind der innerste Kern der internationalen Rechtsordnung. Also wenn es dann so heißt und auch bei uns im Grundgesetz wörtlich zitiert aus dem Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, das sei die Grundlage der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt, ist das übrigens ganz wörtlich gemeint. Das ist ganz wörtlich gemeint. Das ist keine Pathos-Formel, sondern eine Einsicht, um die man nicht herumkommt und die man dann in einen Handlungsauftrag übersetzen muss. Und das heißt unter anderem, das ist jetzt der Punkt, den ich noch machen möchte, Europa ja, aber Eurozentrik nein. Also ein nicht eurozentrisches Europa, das in der Lage ist und bereit ist, mit anderen Regionen tatsächlich zu kooperieren. Wir merken es in der Handelspolitik. Aber ich habe ja selber das Beispiel gebracht, Internationaler Strafgerichtshof, wo also europäische Staaten, afrikanische und lateinamerikanische und aber auch noch Japan und Kanada und noch so ein paar weitere tatsächlich das Rom-Statut hochhalten. Das ist, würde ich mal sagen, das ist eben genauso wichtig. Deshalb braucht es nicht nur die NATO, es braucht auch die UNO, um interregionale Kooperation zu ermöglichen. Also die UNO ist keine große Autorität im Moment, ne? Aber sie ist immer noch eine nützliche Bühne, wo also regelmäßig Treffen stattfinden. Und Menschenrechte immer mal wieder auf die Agenda kommen. Frau Nussberger hat eher die negative Seite betont. Das ist nämlich dann manchmal sehr bürokratisiert und sehr ritualisiert. Ich würde aber sagen, das ist nicht nur negativ. Allein die Tatsache, dass alle dran kommen und man weiß, man kann ein Stück weit das in den Kalender eintragen, ist auch ein Vorteil. Also gerade gegenüber den hochvolatilen Medienkonjunkturen, auf die man sich ja schwer einlassen kann im Vorfeld.
Schweben denn Ihnen dann auch konkretere politische Maßnahmen vor oder nächste Schritte, die man erwarten könnte?
Ja, natürlich. Es geht um sehr konkrete Dinge. Also Menschenrechte sind ja nichts Abstraktes. Und sie bewähren sich in sehr konkreten Fragen und in konkreten Aufträgen.
Jetzt haben sich beide, Daniel Burgner und Angelika Nussberger, bereits gemeldet.
Also EU-NATO war ja gefragt. Zur EU ist meiner Meinung nach der Weg, die EU muss viel flexibler werden. Sie wird in dieser Struktur, wird sie es nicht schaffen, wie ein Block aufzutreten. Wenn ich mir Bilder anschaue, gerade jetzt mit der Entlassung des chinesischen Generals sind Bilder gewesen von einer Armee und dann sehe ich da diese unendliche Armee und alle sehen auch gleich aus für uns. Dann denke ich mir, das sind nicht wir in Europa. Wir sind unterschiedliche Farbtupfer, wir haben unterschiedliche Kulturen. Wir sprechen, in Straßburg haben wir 41 Sprachen gesprochen. Wir können nicht wie so ein Block agieren. Das heißt, wir müssen viel flexiblere, unterschiedliche Geschwindigkeiten, vielleicht 3, 4 Geschwindigkeiten haben. Dinge, die wir zusammen machen wollen, machen wir zusammen und dann macht man andere Dinge mit anderen zusammen, wie wir bei Schengen und so auch schon machen und beim Euro. Und ich will Ihnen auch ein Beispiel geben, das vielleicht ein bisschen schmerzhaft ist, aber wo man auch mal sieht, vielleicht muss man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Die Slowakei, wie Sie wissen, hat einen Präsidenten, der jetzt einen durchaus anderen Kurs fährt, Fico. Und die haben die Verfassung geändert letztes Jahr. Und die haben jetzt wirklich so putinsche Rhetorik in die Verfassung genommen. Also da steht jetzt drin, alle diese Familienwerte und diese Ablehnung von Leihmutterschaft, alles auf der Ebene der Verfassung. Auf der Ebene der Verfassung steht, ein Mann ist ein Vater ist ein Mann, eine Mutter ist eine Frau. Also alles auf der Ebene der Verfassung. Das sind üblicherweise keine Verfassungsregelungen. Und unter anderem auch Adoptionen dürfen nur heterosexuelle Paare machen. Und ich war in der Venedig-Kommission, waren wir beauftragt, jetzt bevor diese Änderung angenommen war, ein Gutachten dazu abzugeben. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist problematisch. Sie können natürlich Ihre Verfassung frei ändern. Aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine andere Rechtsprechung zu einzelnen Punkten. Sie müssen schon sich überlegen, Sie sind an den Vertrag gebunden. Die Slowakei hat unseren Ratschlag in den Wind geschlagen, hat das angenommen, die Verfassung ist jetzt geändert. Und jetzt hat die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, wegen des Ausschlusses der Adoption für homosexuelle Paare. Okay, müssen wir wirklich uns da jetzt verkämpfen? Frage ich mich. Also es ist, wir haben gesagt, das ist nicht der europäische Standard, aber wenn die nun meinen, das müssen sie machen, müssen wir uns nicht auf andere Dinge konzentrieren? Meine Frage, können wir nicht an manchen Punkten sagen, okay, lass uns unseren gemeinsamen Wert noch finden und wir müssen nicht in allen Einzelheiten nun beim Adoptionsrecht, Umfang des Adoptionsrechts genau einer Meinung sein. Vielleicht tun wir uns dann miteinander auch ein bisschen leichter. Und deshalb also meine Idee, wir müssen, wo wir zusammen sein müssen und bei der NATO, den Artikel 5, den können wir nicht relativieren, aber andere Dinge können wir sagen, wenn ihr da jetzt nicht mitgeht, da und da haben wir Gemeinsamkeiten, da können wir miteinander weiterarbeiten. Und jetzt will ich eine Frage an meine Kollegen hier stellen, um sie auch ein bisschen nicht zu provozieren, sondern weil es wirklich auch eine Frage ist, die mich bewegt und die man, glaube ich, philosophisch, rechtlich und militärisch anschauen kann. Und zwar hatten wir weltweit gedacht, dass wir einen ganz großen Fortschritt haben, das hätte ich auch immer so nach oben gehalten, mit dem Verbot der Landminen. Wir haben die Konvention, dass wir Landminen verbieten. In Deutschland sind sie verboten. Sie wissen es wahrscheinlich besser, ich weiß nicht mehr auswendig, ich glaube, es sind über 100 Staaten. Großer Erfolg, auch viele Prominente haben sich eingeschaltet. Wir wissen, was für schreckliche Verletzungen Landminen vor allem bei Kindern machen. Jetzt im Ukraine-Krieg werden Landminen massiv eingesetzt. Und in der letzten Zeit, vor ganz kurzem, ich glaube letztes Jahr, haben die drei baltischen Staaten alle die Landminenkonvention gekündigt. Weil sie sagen, wenn Russland uns angreift, haben wir da ein Problem, wir können die nicht abhalten. Die Russen verwenden sie, die Russen sind nicht gebunden. Und die Ukraine hat es auch gekündigt. Nun kann die Ukraine eigentlich es nicht kündigen, weil sie vertraglich gebunden ist. Und das heißt eben, während eines militärischen Konflikts kann man diese Konvention nicht kündigen. Es trifft auch uns, wenn wir sie unterstützen. Wir haben nämlich auch die Pflicht, dass wir da nicht unterstützen dürfen. Jetzt meine Frage, wenn das Argument stimmt, was ich militärisch nicht beurteilen kann, dass man es braucht als Abwehrwaffe, dann habe ich ein militärisches Argument zu sagen, die Menschenrechte, nämlich der Schutz der Kinder, um es jetzt mal ein bisschen pauschal zu sagen, lasse ich zurücktreten. Ist es okay? Ist es philosophisch okay? Ist es ethisch okay? Wie beurteile ich, dass diese drei baltischen Staaten jetzt ausgetreten sind und dass die Ukraine sagt, wir wollen die nicht anwenden, obwohl wir nicht kündigen können? Das ist für mich ein echtes Dilemma, weil ich einerseits sage, jetzt haben wir diesen Fortschritt erreicht, haben so viele Staaten, die uns da alle gesagt haben, wir verzichten da drauf. Und jetzt sind wir in dieser Notsituation oder wir sehen die anderen, wir sind ja gar nicht in der Notsituation. Und da würde ich gern an so einer konkreten Frage mal antworten von Ihnen aus Ihrer Sicht haben, weil es mir sehr schwer fällt, wie ich da antworten soll.
Ich würde da vielleicht einfach die Unterscheidung zwischen Rechtfertigung und Entschuldigung ins Spiel bringen. Also rechtfertigen lässt sich das, glaube ich, tatsächlich nicht. Der Einsatz von Landminen. Aber man hat natürlich trotzdem Verständnis dafür, dass die Ukraine in einem Dilemma ist. Und deshalb, also es gibt ja eine Kategorie zwischen Rechtfertigung und Verurteilung. Und das ist sozusagen die Entschuldigung. Einfach nur mal als ein Hinweis, den ich selber jetzt gar nicht ausbuchstabieren möchte.
Vielen Dank.
Vielen Dank für diese sehr spannende Frage. Als wir vor längerer Zeit, 1,5 Jahren, die ersten Informationen dazu bekommen haben, habe ich direkt diese Frage ans Verteidigungsministerium gegeben, auch dort an die Rechtsabteilung. Ich weiß, dass der damalige Abteilungsleiter Recht und heutige Staatssekretär sich, dass man sich intensiv damit auseinandersetzt. Wir müssen nur eins verstehen, und so folge ich auch Ihrem Diskussionsbeitrag. Wir haben ja uns alle an die Ottawa Convention gehalten und haben sie unterschrieben in einer anderen Zeit, in der Russland nicht möglicher Kriegsgegner war. Wo wir in Europa festgelegt haben, wir werden diese und diese Werte verteidigen und schützen. Und die anderen werden sich da entsprechend auch entweder dran halten oder sie werden gar nicht erst einen Krieg anfangen. Und nun sehen wir das tatsächlich, das passiert. Und die Gräuel, die russische Soldaten mit Billigung ihres Oberkommandierenden in Butscha begangen haben, die haben sich so eingebrannt in dem Gedächtnis von vielen, vielen Menschen und insbesondere in den baltischen Staaten, die keine Tiefe haben, dass sie gesagt haben, wir können nicht militärisch operieren, also einen Plan machen, in dem wir Land aufgeben und dann wieder zurückholen, sondern wir müssen jeden Meter verteidigen, denn unsere Ortschaften, ein vergleichbar Butscha, ist unmittelbar hinter der Grenze. Und wenn ich nicht die Kraft habe, weil ich selber so stark bin, sehr schnell zu reagieren, dann brauche ich Mittel, um einen möglichen Gegner tatsächlich aufzuhalten. Und da ist im Moment nur die Möglichkeit, dies durch diesen Eastern Fence Deterrence Wall, den man aufbauen will, und der ist auch minengestützt, also nicht nur Betonpfähle etc., sondern eben auch minengestützt. Und auch Polen macht sich sehr große Gedanken darüber und hat auch angekündigt, dass sie dort aussteigen. Bisher hat sich das noch nicht umgesetzt. Das bringt uns in eine Herausforderung, weil auch unsere Truppen, die im Baltikum stationiert sind und die sich an Übungen beteiligen etc., sich nach wie vor eben an die Ottawa Convention halten. Und das bringt den Kommandeur vor Ort auf jeder Ebene in eine schwierige Situation, die er aber nur vor Ort klären kann. Ich werde Ihnen also nicht sagen können, machen und nicht dran halten oder sagen, dran halten und dann wird schon schief gehen, sondern es kann nur eine Situation sein, die man rechtlich sehr genau prüfen muss, wo viel mehr rechtlicher Sachverstand da sein muss, den ich jetzt Ihnen nicht liefern kann. Und auf der anderen Seite, wo man abwägen muss, auch das Verständnis einer Bevölkerung, die sagt, Butscha können wir hier keinem in unserer Bevölkerung erklären. Und wir haben diese Tiefe eines Raumes nicht, dass wir sagen können, okay, wir gehen zurück und kommen dann wieder und holen uns das wieder. Das können diese Länder nicht, weil sie dann nämlich mit dem Rücken am Meer stehen.
Also ein klassisches Beispiel dafür, vielen Dank, wo diese Ebenen, die wir hier eingangs auseinander oder getrennt voneinander behandelt haben, ineinander spielen und wo eine Abwägung ansteht, die nicht leicht zu treffen ist. Daniel, du bist dran, du hast lange gewartet, nimm dir Zeit.
Ich will vielleicht da noch mit zwei Sätzen drauf eingehen. Also genau an diesem Fall und diesem Thema, diesem Beispiel zeigt sich jetzt die hohe Ambivalenz von Menschenrechtspolitik. Nämlich zu stehen in der immensen Spannung zwischen einem ethischen Anspruch, der nachvollziehbar ist, der im Prinzip auch von den Beteiligten geteilt wird, und einer politischen einem politischen Zwang, einer politischen Not, sagen wir so. So. Und was würde ich als Ethiker jetzt zu dieser Situation sagen? Es wäre naiv, die Sachbeschreibung zu bestreiten. Und es wäre ebenso naiv und gefährlich sogar, vom ethisch-moralischen Anspruch zu lassen, die normative Geltung der Ottawa-Konvention und die Richtigkeit irgendwie Abstriche zu machen. Wodurch sich eine menschenrechtliche Kultur an so einem Thema, bei so einem Thema auszeichnet, ist es jetzt, mit welchem Grad an Leichtfertigkeit oder nicht mit diesem Thema umgegangen wird. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied ums Ganze. Ob jetzt gesagt wird, die letzte Ebene ist immer das Nutzenkalkül. Und das wird, wenn es um Bedrohung geht, am Schluss immer ein physisches und das heißt militärisches Nutzenkalkül sein. Wenn es um die Bedrohung der Existenz geht, ist die letzte Ebene die physische Existenz. Das, vielleicht haben wir in Zeiten des Kalten Krieges, einer stabilisierten, über Jahrzehnte mehr oder weniger stabilisierten auch Diskurssituation, in der sich wenig Großes verändert hat, uns ein bisschen abgewöhnt, uns damit auseinanderzusetzen. Und es gibt ja eine ganze Diskussion jetzt, was die Friedensbewegung etwa auch lernen musste an neuem Kontext, in dem wir uns befinden. Also die letzte Ebene, die physikalische, das heißt hier die militärische, die Leichtfertigkeit und eine Menschenrechtskultur zeichnet es aus, wie hiermit umgegangen wird. Ist das Nutzenkalkül das sofort herangezogene und nicht weiter hinterfragte? Oder, und das ist jetzt die Verantwortung der Politik. Und es ist natürlich der Rechtswissenschaft und der Akteure, die sich für Menschenrechte einsetzen, gibt es eine Debatte, die letztlich es nahelegt, dass sobald es irgend geht, man wieder zurückkommt hinter die Spielraumvergrößerungen, die jetzt mit dem Austritt der baltischen Staaten etwa geschaffen worden sind. Also werden Linien eingezogen, die es zum Beispiel möglichst rasch wieder verpflichtend machen, wieder beizutreten. Wie wird das im Raum der EU diskutiert? Wird sozusagen mit einem Federstrich vom Tisch gewischt? Ah ja, wir haben die Bedrohung, also jetzt ist quasi jedes Mittel recht. Das kann es nicht sein. So. Und da möchte ich einen zweiten Gedanken mit verbinden, der auf die erste Frage nochmal Bezug nimmt. Die Frage, glaube ich, lautete, was sind denn jetzt die Konsequenzen? Ich glaube und nehme die Situation so wahr, dass wir in Europa, in der Europäischen Union, momentan ja fast uns wie in einer Waschmaschine befinden im Schleudergang, was unser politisches Selbstverständnis in der Welt anbelangt. Wer sind wir, wenn sich die Weltordnung gerade in diesem Tempo, in dieser Richtung verändert? Und man hat es, und also wir stecken da alle mit drin und sind genötigt, wach zu sein, zu beobachten, in welche Richtung entwickelt sich das und steuern mitzuwirken, dass es sich zum Guten entwickelt. So, und das hat man jetzt zum Beispiel bei dem Venezuela-Eingriff der USA und auch bei der Grönland-Debatte gesehen, welche Bewegung da drin ist. Ich hätte mir gewünscht, dass bei der Venezuela-Aktion des amerikanischen Militärs, dieser Kommandoaktion, um den Präsidenten Maduro zu entführen und in die USA zu verbringen, von europäischer Stimme einmal prominent geäußert worden wäre, das ist völkerrechtswidrig und ist nicht in Ordnung und widerspricht den Standards, denen wir uns verpflichtet haben. Und da, ich glaube, wir sind in einer Situation, wo das zusammengehen kann mit einem politischen Kalkül. Mir leuchtet auch ein, warum der Bundeskanzler sich zurückgehalten hat. Er braucht Trump für andere Themen. Aber an einer solchen Stelle muss eine plurale Demokratie und kann sie auch mit unterschiedlichen Rollen vielleicht agieren? Warum ist nicht etwa vom Bundespräsidenten einmal ein Wort gekommen, dass wir in Europa an der regelbasierten Ordnung dafür stehen, festhalten und das nicht in Ordnung ist? Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber meine durchaus reflektierte Intuition war, als da nichts kam, war, es gereicht uns schon mittelfristig nicht zum Nutzen, wenn Europa wir rutschen in Doppelstandards rein. Das heißt jetzt nicht, dass diese Aktion vielleicht dann nicht stattfinden kann. Aber also langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die gegenwärtige Lage zwingt Europa, sich neu zu definieren. Und ich erwarte von den europäischen Führerinnen und Führern, politischen Führerinnen und Führern, viel expliziter zu sagen, wofür wir stehen, wer wir sind als Europäerinnen und Europäer. Und transatlantische Wertegemeinschaft ist over. Ist over. So, und da ist aber eine große Lücke jetzt und die muss artikuliert werden und das macht etwas und das ist eine große Bewegung, in der wir da gerade sind.
Vielen, vielen Dank. Gerne. Es gab zwei Wortmeldungen noch von Professor Bielefeld und Frau Professor Nussberger noch zum Thema der Landminen. Ich finde es auch gut, dass wir bei so einem Thema mal ein bisschen in die Tiefe gehen und nicht im Minutentakt quasi weiter müssen. Andererseits sehe ich auch den Herrn Dr. Dabrowski dort sitzen, der die Fragen aus unserem Fragetool Frag jetzt verwaltet. Und wir haben jetzt von der Stunde, die wir haben, fast schon die erste Hälfte rum. Deshalb möchte ich Sie beide bitten, das, was Sie sagen möchten, kurz zu tun, damit wir dann öffnen können und schauen, was sind sonst für Fragen in der Luft. Vielen Dank. Bitte, Herr Bielefeld, zuerst. Und dann Frau Nussberger.
Also wenn es jetzt sehr kurz sein soll, beschränke ich mich auf einen kleinen Hinweis, nämlich dass Menschenrechte eine pragmatische Elastizität haben, die sie aber dann andererseits wieder einbinden. Also dafür gibt es eine Figur, die die deutschsprachige Jurisprudenz genannt hat, Schranken. Also Einschränkungen müssen ihrerseits unter Vorbehalt genommen werden, an Kriterien gebunden werden. Und es gilt jetzt auch für mein Spezialthema Religionsfreiheit beispielsweise, wo ich ja in der UNO unterwegs war. Und die Schranken sind eine Möglichkeit, tatsächlich auch in der Krisensituation die Substanz der Menschenrechte zu behaupten. Und das mit der Flexibilität nicht zu übertreiben. Es ist ja nicht alles einfach nur abwägbar. Am Ende, die Abwägungslogik ist eine Logik, die letztlich dann in völligen Relativismus führt. Und ich würde darauf bestehen, statt der Abwägungslogik brauchen wir eine Rechtfertigungslogik. Die ist dann aber eben anders, also Rechtfertigung nach Kriterien. Und da gibt es eben auch absolute harte, rote Linien, also etwa Folterverbot. Folterverbot ist völlig unmöglich, auch in Krisenzeiten zu relativieren. Wir wissen, dass es trotzdem passiert und niemand, der einigermaßen ehrlich ist, wird auch völlig ausschließen, vielleicht selber in bestimmten Situationen Folterpraktiken für nachvollziehbar zu halten. Aber, was ich eben schon sagte, Entschuldigung ist das eine, Rechtfertigung ist das andere. Also Folter lässt sich niemals rechtfertigen. Sie lässt sich allenfalls sozusagen im Rückblick dann entschuldigen, mit Blick auf Situationen. Wir hatten ja den Fall, also vor 20 Jahren mit Daschner. Rückwärts heißt, es muss natürlich auf jeden Fall vor einem Gericht aufgearbeitet werden. Also jeder Folterfall muss vor Gericht kommen. Und dann wird man dann die Umstände sorgfältig prüfen. Damals Daschner ist ja übrigens auch verurteilt worden.
Ich würde jetzt, entschuldigen Sie ganz gerne, weil wir jetzt von einem Nebenzweig auf einen Nebenzweig kommen, ja, das wieder einfangen, damit wir in der Richtung weitermachen können, auf die wir uns schon verständigt haben. Vielleicht kann man nachher noch bei Wein und Brot darüber diskutieren. Aber Frau Nussberger, Sie hatten sich vorhin zwischen 6 Minuten gemeldet.
Ja, ich finde schon, dass unsere 4 Perspektiven hier wichtig sind bei meinen, wenn ich nochmal auf diese Landminen ganz kurz zu sprechen kommen kann. Als Juristin gucke ich mir die Kündigungsklausel an und dann sage ich, dieser Vertrag ist kündbar, dann kündigen ihn die baltischen Staaten und sie dürfen das und dann sind sie völkerrechtlich nicht mehr gebunden. Dann kann ich eine klare Antwort geben, ihr konntet den Vertrag kündigen. Unglücklicherweise muss ich der Ukraine sagen, sie konnte den Vertrag nach der Bestimmung nicht kündigen. Aber als Juristin kann ich eine klare Antwort geben. Wenn ich aber jetzt Ihren Antworten zuhöre, dann spiele ich mal einfach so ein bisschen den Advocatus Diaboli, dann scheint mir, Sie sagen, ja, im schönen Wetter, wunderbar, da gilt die Norm, dann kommt der Regen, dann kommt der Krieg, dann sagen Sie, naja, dann muss ich es abwägen, dann muss ich vorsichtig damit sein, aber dann gilt es ja offensichtlich nicht. Und dann sagen Sie, ja, dann kann ich ja wieder eintreten. Das macht mich noch mehr unglücklich, weil damit mache ich mich genau diesem Vorwurf, setze ich mich dem aus, der ja gegen unsere regelbasierte Ordnung erhoben wird. Ihr habt die Regeln, wenn es euch passt und wenn es euch nicht passt, nicht. Also ich finde das schon so ein Punkt, an dem ich deshalb dranbleiben will, weil das wirklich so ein Punkt ist, wo man sieht, es ist schwierig. Es ist schwierig. Und aber wir können jetzt auch weiter.
Weil man sonst sofort in das Phänomen wieder dieser doppelten Maßstäbe gerät, das Sie auch in Ihrem Vortrag schon. Ich würde jetzt gerne wirklich tatsächlich, weil wir schon halb durch haben, Entschuldigung, einfach damit es auch zu seinem Recht kommt. Wir haben es ja angekündigt, dazu eingeladen, Herr Dabrowski. Sie haben auf Ihrem Tablet schon einiges angezeigt. Bitte sehr, was.
Sehr viele Fragen eingegangen, schon während der Vorträge, Verständnisfragen und dann jetzt aber auch im Nachhinein. Die Hälfte beschäftigt sich mit dem Thema Menschenrechte, was ja auch unser Thema heute ist. Die andere Hälfte ging relativ speziell an Generalleutnant Wien. Ich würde jetzt doch mit den Menschenrechten, weil das jetzt passt, anfangen. Ich fasse es mal zusammen. Wie gesagt, es sind mehrere Fragen. Die erste war einfach, ob mal Beispiele für nicht westliche Menschenrechte genannt werden können, weil das ja jetzt mehrmals angesprochen wurde, auch der Eurozentrismus in dem Zusammenhang. Und die andere Frage, etwas allgemeiner, dass die Menschenrechte oft definiert werden nach westlicher Auffassung. Das ist so gewesen, ist immer noch so. Wenn es eine Basis für ein Miteinander werden soll, kann diese Definition ja nur im gemeinsamen Austausch und Diskurs entstehen. Gibt es Ansätze und Vereinigungen, die daran schon arbeiten, dass also Menschenrechte jetzt auch wirklich international und nicht nur im westlichen Kreis definiert werden? Also erstmal vielleicht diese beiden Fragen.
Also erstmal Beispiele für Menschenrechtsforderungen aus anderen Regionen. Ein Beispiel wäre die Konvention über das Verschwindenlassen von Menschen. Die ist sehr stark von Lateinamerika geprägt worden. Also wir alle kennen die Mütter von der Plaza de Mayo. Und das ist sozusagen ein Beispiel. Andere Beispiele, da kann man auch schon zurückgehen auf die Antirassismus-Konvention. Damals waren afrikanische Staaten in den 60er Jahren die, also wie etwa Liberia, aber auch die Philippinen, waren federführend gegen Widerstände aus Europa. Also insofern ist es eine Realität, dass über Menschenrechte verhandelt wird. Und allerdings immer, man muss auch sagen, Menschenrechte sind mehr als der kleinste gemeinsame Nenner zwischen allem, was so Kultur in Kultur gängig ist. Also es sind nicht die kulturellen Werte, die Synthese auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner aller kulturellen Werte, sondern die Menschenrechte haben ihre eigene Logik von der Menschenwürde her von dort her auch bestimmte Ansprüche auf Freiheit, Gleichheit, Solidarität, die dann auch kulturkämpferisch durchgesetzt werden müssen und mussten, aber eben auch im Westen. Also die Entstehung der Menschenrechte im Westen ist ja nicht ein Prozess sozusagen des langsamen Heranreifens aus bestimmten Wurzeln, wie das manchmal also so vordergründig auch da ist, immer noch beschrieben wird, sondern Menschenrechte mussten auch im Westen erkämpft werden.
Da müssen wir sicherlich auch als Kirchen selbstkritisch sein und sagen, also wir reden heute gern von den jüdisch-christlichen Wurzeln dieser Bewegung, aber das musste ja auch uns Kirchen, beiden Kirchen, über Jahrhunderte mit großem Einsatz abgerungen werden. Frau Nussberger.
Also ich würde sagen, die westlichen Menschenrechte unterscheiden sich vor allem dadurch, dass sie keine Pflichten anerkennen. Also bei der Diskussion, bei der Ausarbeitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte war zuerst der Artikel 1, alle haben Rechte und Pflichten. Und dann unser Verständnis ist ja, jeder hat qua Geburt, inherent right and inherent dignity. Also man hat keine, man erwirbt sich Rechte nicht, sondern man hat sie, weil man Mensch ist. Das ist unser Aufklärungsverständnis. Und in der internationalen Diskussion, ich zitiere da immer gerne den Gandhi, weil der da sagte, also rights without duties, das ist nichts, da zitiert er immer seine Mutter. Und das ist, wenn Sie sich zum Beispiel die afrikanische, die Konvention in Afrika anschauen, dann sehen Sie, dass da also ganze Abschnitte den Pflichten gewidmet sind. Also das ist der große Unterschied. Und konkrete Beispiele würde ich jetzt noch nennen, Right to Development, also das Recht auf Entwicklung, ist ein Recht, das überhaupt nicht vom Westen kommt, sondern das eben von den anderen Staaten kommt, die auch einfordern, sich entwickeln zu dürfen. Und dann will ich noch, also eher so anekdotisch, ein Recht nennen, das den Westen vom Westen spaltet und das schon in der Bill of Rights stand, das Recht, eine Waffe zu tragen. Das Recht, eine Waffe zu tragen, steht in der Bill of Rights, ist also quasi westliche Tradition aus England, ist jetzt in den USA in der Verfassung und bei uns ein Absurdum. Das ist, wir haben kein Recht, eine Waffe zu tragen. Also da gibt es wirklich schon Unterschiede.
Bitte gerne, Daniel, und danach würde ich noch mal weitere Fragen abrufen.
Ja, ich würde gerne die Doppelfigur von Rechten und Pflichten noch mal aufgreifen und dazu etwas sagen. Also keiner, auch im Westen, sagt ja, dass Menschenrechte vollkommen ausreichend sind, um eine gute gesellschaftliche Ordnung zu erbauen. Da braucht es viel mehr. So, ich formuliere das so, Menschenrechte sind notwendig, aber nicht hinreichend. Also auch, sie sind der Unterboden, sie sind die Spielfeldbegrenzung. Aber es reicht nicht aus. Wir brauchen viel mehr, wir brauchen Kulturen, wir brauchen Kontexte, wir brauchen Kulturen der Gemeinschaftlichkeit, der Solidarität, der Gesellschaftlichkeit, um die Ansprüche, die in den Menschenrechten verbrieft sind, Gestalt werden zu lassen, umzusetzen, auszuinterpretieren in konkreter Alltags- und Lebenspraxis. So, da reichen Menschenrechte nicht aus. Aber was ein verhängnisvoller Fehler aus meiner Sicht für das Verständnis der Menschenrechte wäre, wäre, wenn man eine Nur-Dann-Wenn-Logik daraus macht. Also Menschenrechte, und ich würde jetzt gern mit Gandhi diskutieren darüber, ob der das so gemeint haben mag. Also das wäre zu sagen, Menschenrechte darf es nur dann geben, wenn im gleichen Zug und als auf derselben Ebene sozusagen als unmittelbares zweites Momentum da auch Pflichten dranhängen. So. Und das muss man, glaube ich, einfach kategorial unterscheiden. Und keiner, ich halte es auch für unklug, jetzt zu sagen, und das ist auch in dem Buch zum Beispiel, das wir geschrieben haben, mein Punkt in meinem Kapitel, dass ich sage, in der Menschenrechtsbewegung, auch in den westlichen Gesellschaften, gibt es oft so ein bisschen so, also oder gibt es so ein bisschen so eine Verkürzung. Die Menschenrechte ist, dass da werden Ansprüche in einer zu Rechtsform geronnenen, oft recht formal daherkommenden Sprache und Form vertreten und geäußert. Die Artikulation in Rechtsform ersetzt nicht die Suche nach Sinnsprachen, die sich im Zusammenleben, in Gemeinschaftlichkeit, in unserer gesellschaftlichen Kultur wiederfindet. Also Sinnsprachen. Zum Beispiel, wie sind denn die Menschenrechte sind ja auch nicht in Rechtsform vom Himmel gefallen, sondern Menschen haben Erfahrungen, noch nicht mal der Entrechtung. Von Entrechtung kann ich ja irgendwie auch nur sprechen, wenn es ein Rechtsarchitektur gibt, sondern der Deprivation, der Marginalisierung, der Unterwerfung gemacht und haben dann dagegen gekämpft, sich empört, was Besseres angestrebt und geltend gemacht. Und irgendwann ist das dann in Rechtsform gegossen worden. Aber also diesen Unterschied würde ich gern machen. Rechte, Pflichten und Menschenrechte, die übersetzt werden müssen in Sinnsprachen und gesellschaftliche Kultur.
Ganz kurz, die moralische Dimension ist ja auch in der Rechtssprache drin. Und zwar bei Begriffen wie unveräußerlich. Unveräußerliche Menschenrechte. Und das ist ja schon inalienable rights. Ne? Das ist sozusagen ganz zentral. Ich kann sie nicht abgeben, ohne mich selber zu verraten.
Mhm. Vielen, vielen Dank. Sie hatten angekündigt, ein Fragenblock richtet sich an Generalleutnant Wien, der jetzt auch, glaube ich, am längsten nichts mehr gesagt hat. Das passt ja vielleicht ganz gut, dann können wir das jetzt bitte sehr einspielen.
Genau. Dankeschön. Es sind mehrere Fragen. Ich fange mal mit zweien an. Einmal sind Sie noch mal gebeten worden. Sie hatten ja an mehreren Stellen in Ihrem Vortrag gesagt, dass Sie das noch vertiefen könnten. Das steht hier jetzt auch noch mal, dass das erwartet wird und erhofft wird, dass Sie da noch mal was nachlegen. Und jetzt eine ganz konkrete Frage, weil Sie auch gesagt haben, es besteht die konkrete Gefahr, dass Russland noch weitergeht und die NATO angreift. Da ist jetzt hier die Frage, Herr Generalleutnant, meinen Sie, es kommt bald zum Spannungsfall in Deutschland und unsere Menschenrechte werden eingeschränkt? Also könnte es sogar sein, dass auch unser Gebiet angegriffen wird?
Ich möchte drei Dinge noch mal vorwegstellen. Erstens, meine Damen und Herren, wir sehen das und wir wissen das und wir müssen nur die Fakten anerkennen. Russland bereitet sich auf einen Krieg vor. China bereitet sich auf einen Konflikt vor. Das sehen wir, das wissen wir. Alle, die Fakten lesen können, und das ist auch offen, das ist nicht alles geheim. Das kann man nachlesen. Wenn China jetzt gerade geübt hat, vor wenigen Wochen, wie sie mit 2000 Schiffen ihrer Fischereiflotte eine Blockade im Meer organisieren, wozu macht man das? Die zivile Flotte, die dann der Armee unterstellt wird, der Marine, und dann üben die da etwas. Was macht man? Warum macht man das? Hat das mit Taiwan zu tun? Ich lasse diese Frage offen. Ich will sie nicht, oder ich lasse das mal offen im Raum stehen. Dritter Punkt, wir halten uns an die Ottawa-Convention. Da gibt es kein Wenn und Aber, wir halten uns daran. Mir war es wichtig zu erwähnen, dass der Kommandeur vor Ort oder die Kommandeure vor Ort damit in eine rechtliche, schwierige Situation gestellt werden, wenn sie ihre Pläne überarbeiten oder sollte es zu einer Situation kommen, wo sie auch die Waffe und letztendlich Gerätschaften, aber auch etwas einsetzen müssen. Wir halten uns daran. Ich weiß, dass die Diskussion sehr groß ist und sie lässt sich wahrscheinlich sehr intensiv rechtlich diskutieren. Ich weiß aber auch, wie meine litauischen, meine lettischen und estlichen und polnischen Kameraden darauf reagieren, wenn sie nämlich von ihrem Land sprechen und von einer Bedrohung unmittelbar sprechen. Was Sie vorhin sagten, it's over mit der Wertegemeinschaft, das mag vielleicht zum gegenwärtigen Punkt so greifen. Wir dürfen aber nicht vergessen, und dieses Grundvertrauen habe ich, weil ich auch die Chance hatte, in Amerika zu studieren und viele, viele kennenzulernen, auch Menschen kennenzulernen, die diesen Präsidenten auch gewählt haben, schon im ersten Wahldurchgang. Da stellt sich natürlich die Frage, was macht das, warum? Aber um mich darauf zu berufen, das sind die Amerikaner, die uns von den Nazis befreit haben. Die Amerikaner haben uns von den Nazis befreit, das waren auch die Russen, aber die Amerikaner haben den Russen Waffen geliefert über Murmansk und andere Dinge und sie finanziell unterstützt, um eben diesen Krieg zu beenden und uns von den Nazis zu befreien. Das waren aber die gleichen Amerikaner, die damals ihre Bevölkerung, die eine dunkle Hautfarbe hat, behandelt hat, nicht entfolgend ihrer Verfassung. Das waren die Amerikaner, die dann aber später den amerikanischen ersten Generalstabschef hatten, der eine dunkle Hautfarbe hatte, der später amerikanischer Außenminister wurde. Und das sind auch die Amerikaner, die den ersten amerikanischen Präsidenten hatten, eine dunkle Hautfarbe. Also dieses Grundvertrauen habe ich auch in die Wertegemeinschaft und auch in die, die vielleicht nicht jetzt bei allem Hurra schreien. Und das merke ich und das spüre ich jeden Tag auch in Brüssel. Zu der Frage NATO angreifen. Die Gefahr besteht grundsätzlich. Und wenn man davon spricht, eine Bedrohungsanalyse zu machen, gucken wir als Militärs drauf, welche Möglichkeiten, wir sprechen von Capabilities, hat der Gegner und sehe ich einen Willen. Wir sehen die Möglichkeiten. Russland wächst auf jeden Tag. Die Russen produzieren jedes Jahr mehr Panzer, als wir in der Mitte Europas in den größten Armeen haben. Jedes Jahr. Die Russen haben zwei Strategien, militärische Strategien. Das ist die sogenannte Gerasimov-Strategie. Da ist das aufgeschrieben in einer Kurzform auf einer großen Folie, was Russland eigentlich schon immer macht, indem man nämlich alle Instrumente eines Staates anwendet, auch Sabotage, Zersetzung, Spionage, Krieg, um letztendlich den Gegner in seiner Tiefe zu erreichen, auch dort, wo er zu Hause ist. Und die andere Strategie, und das wissen nicht viele, ist die sogenannte Iwanow-Strategie. Die hat Herr Iwanow 2003 oder 2006, das müsste ich jetzt nochmal schnell googeln, aufgestellt. Und da steht drin, Russland braucht 1,5 Millionen Soldaten unter Waffen im Jahre 2026, um zwei Konfliktherde bedienen zu können. Ich stelle Ihnen die Frage, Sie müssen sie nicht beantworten, wofür braucht Russland 1,5 Millionen Soldaten? Um einen Angriff aus Estland, einem Volk von 1,4 Millionen, abzuwehren auf St. Petersburg? Wir sehen, dass die Russen ihre Kasernen ausbauen. Viele, viele Kräfte sind nicht in den Kasernen, sondern im Krieg gebunden. Die Russen haben zurzeit über 750.000 Soldaten gebunden. Aber sie werden diese Kräfte freisetzen. Jetzt die Frage, wird Russland angreifen? Wir hoffen nicht, weil sie wissen, ein Gesamtkonflikt mit der NATO, den werden sie jetzt nicht riskieren. Werden sie versuchen, den Artikel 5-Fall zu testen, die Kohäsion, also das, der Kitt, der uns zusammenhält? Oder werden sie versuchen, auf einer Nahtlinie anzugreifen, indem sie Dinge machen, die eben nicht Armeeeinmarsch in Estland oder in Litauen, sondern tatsächlich unter der Schwelle? Und da sage ich Ihnen ja. Wir wissen auch, dass Sie darüber sprechen. Und das ist ja die größte Bedrohung. Und deswegen sage ich Ihnen, wir können dagegen setzen, nur Stärke. Russland versteht nur Stärke. Und das ist eben auch kulturell. Die, die sich damit auseinandersetzen. Russland kennt nur Gewinner und Verlierer. Und sie wollen immer auf der Gewinnerseite stehen. Das ist so tiefen drin, bei aller Geschichte, bei alter kulturellen Entwicklung, von der wir ja auch profitiert haben in vielen Bereichen. Da muss man diese Fakten einfach anerkennen. Deswegen möchte ich das eben nicht ausschließen. Autokraten machen auch irrationale Dinge, weil sie dann ihrem Rational folgen. Für uns ist es irrational. Professor Neitzel, der ja auch viel im Fernsehen ist, der schrieb auch davon beispielsweise, dass Hitler einen Zwei-Fronten-Krieg begangen hat, wo ihm die Generäle gesagt haben, das können wir gar nicht gewinnen. Und man hat es trotzdem gemacht. Und deswegen müssen wir so stark sein, dass das strahlt auf Putin und den russischen Generalstab, um uns und unsere Nachbarn zu schützen. Und wir sind das Land, was das Herzstück in Europa ist. Und der Krieg findet vielleicht nicht unmittelbar in Deutschland unmittelbar statt, aber alles andere, weil wir das Aufmarschland sind, wenn die Amerikaner, die Kanadier, die Belgier, die Briten kommen, dann marschieren die ja über Deutschland auf. Und dort wird gezielt versucht werden, das zu verhindern, um eben da die Schwäche dann auszunutzen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und das sind sogenannte hybride Maßnahmen, die jeden Tag schon erprobt werden. Wir sehen das. Der Verfassungsschutz und der BND haben gemeinsam erklärt und öffentlich gemacht, was sie hier sehen. Das hat es so noch nie gegeben. Aber ich sehe eben keinen Schock in der Bevölkerung. Schock ist natürlich auch immer führt zu einer Starre. Aber wir müssen praktisch, wir sind ja nicht ohnmächtig, wir müssen nur die Schlussfolgerung ziehen. Zu Ottawa war vielleicht noch das, wenn wir uns dran halten, also wir halten uns dran, die Militärs machen sich darüber Gedanken, wie man mit neuer, modernster Technik ohne den Einsatz von Landminen auch ein Aggressor durch moderne Kombination von Technik, Satelliten, Drohnen, alles Mögliche, elektronische Kampfführung, tatsächlich Einfluss haben kann auf einen Gegner, damit er eben nicht ein Territorium überschreitet. Im Detail prüft man noch, man hat da erste Dinge, die habe ich auch heute gesehen, das ist faszinierend, was dort technisch möglich ist. Und das müssen wir nutzen mit unseren technischen Möglichkeiten. Dann brauchen wir nämlich auch über Ottawa nicht mehr diskutieren.
Vielen Dank. Frau Nussberger hatte sich gemeldet und dann schauen wir noch mal, ob es noch eine Frage gibt. Ich glaube, da war noch eine, die jetzt ganz gut passen würde. Sonst öffnen wir auch gerne noch die Mikros im Saal in den letzten Minuten der Veranstaltung.
Nur ein ganz kleiner Tipp. Ich habe ja selber Russisch studiert und war unendlich oft in Russland. Darf jetzt nicht mehr, werde auch vielleicht nie mehr in Russland sein. Aber ein kleiner Tipp, um die Worte des Herrn Generalleutnant auf einer ganz anderen Ebene sozusagen einzubetten. Es gibt im Moment, und Sie können es alle anschauen, bei Arte einen sehr, sehr eindrucksvollen Dokumentarfilm, der heißt Mr. Nobody gegen Putin. Das ist ein junger Lehrer, der in einer kleinen Stadt im Ural, Karabasch, gefilmt hat, wie sich das Leben der Kinder verändert hat seit dem 24.02.2022. Wie diese Kinder militarisiert werden, indem sie Gedichte aufsagen müssen zum Sieg, in dem sie antreten müssen, Fahnenappell haben. Und er beschreibt, er filmt einfach, er ist dann geflohen. Es ist ein jetzt für viele Preise vorgeschlagener Film. Und da haben sie, ich glaube, dieser Film erzählt von einem Volk, das umgeschaltet hat. Und ich kenne dieses Land wirklich gut und ich habe es geliebt, das umgeschaltet hat und etwas anderes geworden ist. Und ich glaube, es ist immer die Frage, wir wollen ja keine Angst machen, wir wollen einfach nur die Realität sehen. Und ich finde, dieser Film, der filmt nur, der zeigt einfach nur, was Kinder machen und lernen. Nur ein kleiner Tipp, jeder kann es auf Arte anschauen.
Ich möchte gerne daneben legen, dass wir vor 14 Tagen hier eine Online-Veranstaltung hatten über einen russischen Aufruf gegen den Krieg in der Ukraine, den ein paar Dutzend Oppositionelle, Theologen, Laien wie Geistliche gegen in Opposition zu Patriarch Kirill und auch eben zu Putin veröffentlicht haben unter Einsatz ihres Lebens und an dem uns auch nochmal bewusst geworden ist, es gibt auch in der russischen Gesellschaft noch genau die Aufrechten, die so ticken wie wir und die darunter leiden, dass genau das, wie Sie sagten, gerade passiert und dieser große Wandel stattfindet. Herr Dabrowski.
Ja, also das hier ist jetzt schon fast eine abschließende Frage, auch ans ganze Podium. Ich lese sie mal vor. Als Realisten sind wir einverstanden mit militärischer Stärke zur Abschreckung. Als Katholiken glauben wir an die Kraft der Aussöhnung mit unseren Feinden. Als Historiker wissen wir um den stabilisierenden Wert des europäischen Gleichgewichts der Mächte. Eine europäische Macht ist auch Russland. Was machen wir perspektivisch nach dem Ukraine-Krieg? Wie gelangen wir nicht nur zur Abschreckung, sondern auch wieder zur Aussöhnung und zum stabilen Mächtegleichgewicht? Das wäre jetzt die politische Dimension.
Das ist tatsächlich die Schlussrunde, denke ich, die wir hier mit einläuten. Wir haben 20.53 Uhr, das passt und ich finde es sehr schön, dass aus unserer Teilnehmerschaft dieser Aspekt jetzt nochmal am Ende kommt. Bitte sehr, Generalleutnant, Sie fangen an und dann gehen wir einfach gerne die Reihe durch.
In Russland wird ja wieder verkörpert der Heldenepos. Ich habe früher heimlich den Schwarzen Kanal geguckt und ich habe auch früher als Junge Kriegsfilme geguckt. Die waren von der DDR ausgestrahlt. In Schleswig-Holstein konnte man das empfangen. Meine Mutter hat es immer verboten. Mein Vater hat gesagt, mach den Fernseher leise. Da war eins mir tief aufgefallen. In russischen Kriegsfilmen stirbt der Held zum Ende, aber hat gewonnen. In amerikanischen Kriegsfilmen, da ist der Held schwer verwundet, bekommt ein Purple Heart und lebt weiter. Und wir sehen zurzeit, dass der Heldenepos in Russland hochgehalten wird. Und dazu dient auch die Penta-Basis, dazu dient eben auch die Beeinflussung der Bevölkerung etc. Das sind Fakten und ich glaube nicht, dass sich das eben mal so schnell wieder zurückdrehen wird. Deswegen ist eine Bedrohung real und deswegen wiederhole ich, Russland versteht nur Stärke. Schwäche wird sofort wird umgedreht. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir dann perspektivisch damit umgehen, sollte es zu einem Friedensschluss, zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommen. Was wird Russland denn als erstes machen? Es wird etwa 70, 80, vielleicht 90% seines Personals aus der Front abziehen. Da wird ja keiner mehr angreifen. Die haben ja gar nicht angegriffen. Natürlich, ja, ukrainische Streitkräfte haben Gegenangriffe in Richtung Belgorod gemacht und andere Bereiche. Aber wer sollte denn dann noch angreifen, wenn dann beispielsweise, sollte es dazu kommen, die Amerikaner sagen, also die Ukrainer haben angegriffen, das geht jetzt gar nicht. Das passiert ja nicht. Das heißt, diese Kräfte werden sofort, wir sagen militärisch, auffrischen und dorthin gehen, wo man ihre Kasernen gebaut hat. Und was machen die da? Wofür brauchen Russland eben, ich sagte, die Frage war jetzt 1,5 Millionen Soldaten unter Waffen. Also diese Bedrohung ist da. Ihre Frage, die Sie hatten, Ukraine-Aussöhnung. Ja, selbstverständlich. Es ist die Zeit, dass wir darüber nachdenken, wie gehen wir mit einem Russland um? Und das hat auch mit Dignity, mit Würde zu tun. Jeder Mensch hat Würde. Ich sage jetzt nicht der Kriegsverbrecher, den man das nachweisen kann, aber jemand, der mit war in einem bestimmten Bereich, empfindet das anders, wenn plötzlich ein Sieger über ihn. Wir haben selber unsere Erfahrung aus der Geschichte gemacht. Darüber muss man immer nachdenken. Man muss auch darüber nachdenken, wie man eine Aussöhnung dann machen kann. Da ist viel kaputt gegangen. Deutschland ist Feind Nummer eins geworden. Wir haben die Amerikaner überholt. Weil die Russen zutiefst gekränkt sind, dass die Deutschen ernst machen. Dass wir tatsächlich sagen, so geht es nicht. Dass wir eben auch unterstützen. Damit hatte keiner gerechnet. Und das hat auch verletzt. Ich wiederhole aber, ich kann nur empfehlen, dass wir da den Kurs halten und Stärke zeigen, weil das letztendlich auch obsiegt. Auf der anderen Seite die Aussöhnung, und wir hatten ja auch in Europa diese Möglichkeiten uns geschaffen, dass wir Kontrollverhandlungen geführt haben. Es gab den KSZE-Prozess. Wir haben noch das Flugzeug zur Überwachung etc. Das hat Deutschland finanziert. Wir haben die Besatzung, wir haben also das Personal, was jetzt anders eingesetzt wird. Also wir haben diese ganzen Möglichkeiten, an die müssen wir uns wieder zurückbesinnen. Die setzen wir jetzt nicht ein, aber auf das können wir bauen. Aber Russland wird sich, das sage ich Ihnen, wird sich, sollte Putin sich nicht mehr so fit halten können oder vielleicht nicht mehr regieren können oder vom Pferd fallen und nicht mehr regieren können, dann wird sich Russland nicht sofort ändern. Das, was wir sehen, ist nicht besser. Und deswegen müssen wir die Fakten anerkennen. Schlecht informiert, das höre ich, wenn ich in Gesprächen bin, immer wieder. Deswegen bin ich auch hier. Aber es ist da. Es steht im Spiegel, es steht in der Bildzeitung. Sie können bei Maischberger gucken oder Lanz oder sonst wo. Sie können das. Es ist da, aber vielleicht nicht so, wenn man so fokussiert ist oder in so einer Runde zusammensitzt. Es ist da, aber wir haben, alle Menschen haben natürlich auch eine, wie soll ich das sagen, eine gewisse positive Überlebensstrategie, dass das ganz Schlechte, dass man sagt, natürlich, ja, das wird ja hoffentlich nicht so schlimm kommen. Ich wünsche mir das auch, aber ich mache mir da echt Sorgen. Und deswegen habe ich Ihnen auch aus meiner Sicht klaren Wein eingeschenkt. Ich habe nicht meine Absicht, Sie mit einem geschlechten Gefühl nach Hause zu schicken, sondern ganz im Gegenteil. Wir können das beeinflussen. Wir müssen das nur eben anerkennen. Und fragen Sie Ihre Abgeordneten, fragen Sie Ihre Zeitungsredakteure etc. pp., dass Sie informiert werden wollen. Ich glaube schon, dass man uns, der Bevölkerung, viel mehr zumuten kann. Ich habe mal mit Pistorius, also mit meinem Minister gesprochen, sage ich, Herr Minister, schicken Sie Ihre Generale, also schicken Sie uns und die Admirale raus, weil man uns das vielleicht auch anders abnimmt, wenn wir das versuchen zu erklären, weil wir das ja tagtäglich sehen. Und da kam natürlich eine ganz normale Reaktion, dass sagt Minister, ja, dann sagt der General so und dann heißt es nachher im Spiegel oder in der Bildzeitung, ja, aber der General und der Minister, die widersprechen sich. Ja, dann habe ich gesagt, dann schneiden Sie dem General ein Ohr ab, das spricht sich auch rum und schicken Sie trotzdem raus, weil man uns das letztendlich abnimmt. Ich verdiene ja damit nicht. Ich verkaufe Ihnen ja kein Produkt. Ich versuche Sie zu informieren. Und das Gute ist, wir können ja auch in einen Diskurs treten. Das ist ja das Gute. Und das ist ja auch der große Vorteil, den wir hier bei uns in Deutschland genießen und in der Europäischen Union.
Ja, vielen, vielen Dank für Ihr Schlusswort. Ich würde jetzt gerne in alphabetischer Reihenfolge die anderen drei abrufen. Wir haben jetzt Punkt 9, also 1-2 Minuten, sage ich mal, pro Person hätten wir noch. Und es wäre schön, wenn Sie jetzt noch loswerden können, was Sie noch loswerden möchten. Und vielleicht sogar tatsächlich auch schon den Überschlag schaffen, ein bisschen hin zum Thema, gibt es eine Perspektive auf Versöhnung, die danach kommt. Herr Professor Bielefeld, bitte Sie zuerst.
Also zunächst mal würde ich gern einen Punkt aufgreifen, der soeben zu Wort kam, nämlich Pistorius. Es ist ein Phänomen, dass Pistorius seit langem die Beliebtheitsskala deutscher Profipolitiker anführt und das, obwohl er für ein Gebiet steht, das nicht populär ist. Also das heißt, also ich stimme Ihnen zu, man kann der Bevölkerung auch harte Einsichten zumuten. Dazu ist Demokratie in der Lage. Versöhnung mit Russland. Ich will nur ein kleines Stichwort bringen. Wir sollten nicht vergessen, die Menschen in Russland, die jetzt unter sehr schwierigen Bedingungen tatsächlich auch ab und zu mal Blumen niederlegen an ukrainischen Denkmälern. Also die Blumen werden sofort weggeräumt. Die Menschen, die das machen, werden fotografiert und müssen mit Sanktionen rechnen. Wir sollten auch nicht vergessen, also die Massen, die bei Nawalnys Begräbnis aufgetaucht sind. Das waren ja viele mutige Menschen. Also da ist schon auch ein Versöhnungspotenzial, das würde ich mal so sagen. Ja? Also nicht nur Putin ist nicht Russland und Trump ist übrigens auch nicht Amerika. Das muss uns immer klar sein. Also dass wir also auch die kritischen Stimmen als unsere Verbündeten wahrnehmen.
Vielen, vielen Dank. Daniel.
Ja, was kann ich als Sozialethiker dazu noch sagen? Versöhnung, es darf nicht der zweite Schritt vor dem ersten gefordert werden, weil man dann wahrscheinlich die Herausforderungen, vor denen wir politisch stehen, nicht adäquat wahrnimmt. Diejenigen, die die internationale Politik aus der Fachperspektive beschreiben, Leute wie Herfried Münkler oder andere, sagen, wir stehen am Ende einer Epoche und am Anfang einer neuen, die wir noch nicht wirklich übersehen. Und es könnte sehr gut sein, dass wir, was eine Weltordnung anbelangt, erstmal in einen Nebel hineinsteuern, in eine Unübersichtlichkeit, in eine Situation, in der verschiedene Blöcke, Akteure miteinander ringen um Einfluss und Dominanz. Und in einer solchen Situation ist es angebracht, sich zu fragen, wer sind wir, mit wem wollen wir durch diese Zeit gehen? Und das gibt dann schon ein paar Richtungen vor, ein paar Antworten vor. Wir sind Europäer, wir haben etwas in unserem Gepäck aufgrund unserer europäischen Geschichte, der Erfahrungen, die wir in unserer europäischen Geschichte gerade im 20. Jahrhundert gemacht haben. Und diese Erfahrungen verpflichten uns zu einer bestimmten Rolle, zu einem bestimmten Handeln, und legen uns eine bestimmte Identität auch nahe als Europäer. Da haben wir heute unter dem Thema Menschenrechte zu gesprochen. Aber ich denke, es ist schon notwendig, auch zu sehen, dass wir Versöhnung hat Voraussetzungen. Und man kann nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Man kann nicht die Versöhnung einseitig erzwingen. Da müssen immer mehrere und alle, die beteiligt sind, auch bereit sein, auch etwas einbringen. Was wir tun können, ist allerdings nicht mit wehenden Fahnen sozusagen in diese Unübersichtlichkeit hineinzulaufen und zu sagen, so wird es nun immer bleiben, sondern uns bereit zu halten für die Fenster der Gelegenheit, sagt man ja so oft, die sich dann vielleicht doch auftun für die nächsten Schritte in Richtung auf Wiederannäherung. Wir werden ganz sicher mit Russland, wenn der Ukraine-Krieg jetzt vielleicht hoffentlich beendet wird, dann wird ja nicht der Konflikt, der dem zugrunde liegt, wird ja nicht vorbei sein. So. Das heißt, es wird ein sehr frostiges Klima bleiben. Und damit müssen wir rechnen, darauf müssen wir uns als Gesellschaften einstellen. Und was man aber tun kann, ist schon die Haltung, offen zu bleiben für die Fenster der Gelegenheit für die nächsten Schritte der Versöhnung. Und das ist viel. Und vielleicht haben gerade da auch die Religionsgemeinschaften, denen der Auftrag von Versöhnungshandeln mitgegeben ist, eine besondere Verantwortung oder eine vielleicht auch eine Chance, wach zu bleiben für die Fenster der Gelegenheit für Schritte der Versöhnung. Heiner Bielefeld hat genannt, natürlich Kontakte, Brücken in die russische Gesellschaft, Kulturaustausch. Ich weiß auch nicht, wie viel es bringt, immer Leute direkt von Sportwettbewerben auszuschließen. Auf der gesellschaftlichen Ebene müssen Brücken da sein, damit dann irgendwann das auf der politischen Ebene auch umgesetzt werden kann.
Ja, vielen Dank. Frau Nussberger, als Slawistin, die das System Putin kennt, Sie am Schluss.
Also vor ein paar Wochen habe ich meine ukrainische Richterkollegin aus Straßburg getroffen und dann hat sie ein altes Foto rausgesucht, als wir zusammen in Kiew waren, so 2017. Und dann haben wir so Jux gemacht und ich habe die Pushkin-Statue umarmt und sie hat ein Foto davon gemacht. Und dann hat sie gesagt, diese Puschkin-Statue soll jetzt abgebaut werden. Hat sie mit einer großen Traurigkeit gesagt. Also es ist tatsächlich im Moment ein Tiefpunkt erreicht, der vielleicht im Kalten Krieg gar nicht mal so erreicht war. Trotzdem, und ich möchte damit enden, ich mit einem Wort der Hoffnung. Ich habe 1982 angefangen, Slawistik zu studieren. Das war noch sehr kalter Krieg. Da war gerade der Afghanistan-Krieg, Trennung bei den Olympischen Spielen, man hat nicht teilgenommen. Also es war wirklich eine Zeit, wo man keine Brücken gesehen hat. Da habe ich Russisch studiert und hatte gedacht, ich studiere Lateinisch, weil die Sprache wurde nicht gesprochen. Und 3 Jahre später, 85, war ich in Moskau und da war ja auch noch eine Zeit, wo viele Soldaten, alte Männer aus dem Krieg da waren und wo man sich das erste Mal getroffen hat, wo man sich gesprochen hat. Ich bin fest überzeugt, aufgrund dieser Erfahrung, Versöhnung ist möglich und die Menschen wollen sie auch. Es ist wirklich das Regime, das wie eine Klammer ist und dass die Menschen auch trennt, auch rein schon, wir dürfen ja nicht hin und her fahren so einfach, aber zwischen den Menschen funktioniert es eigentlich immer wieder. Und vielleicht das als letztes Wort, ich bin ja auch Richterin in Bosnien-Herzegowina, 30 Jahre nach dem Krieg, die Spaltung politisch unüberwindbar scheint sie, aber menschlich, wenn einer krank wird, dann ist man füreinander da. Also ich glaube, wir haben da sehr viel Potenzial. Es wird leider nicht jetzt, in der Jetztzeit unmittelbar sein, aber wir müssen unser Potenzial für die Versöhnung offenhalten.
Wunderbar, dass wir am Schluss noch solche Töne zu hören bekommen. Meine Damen und Herren, das war ein Abend voller harter Kost, voller Information auch, voller gedanklichem Ringen, sag ich mal. Ich möchte Ihnen danken für Ihre Statements, für Ihre Antworten, aber auch für Ihre Fragen, die ausgesprochen klug waren. Wir stehen vor einer neuen Epoche, hat es gerade geheißen, und das spüren wir alle. Ich glaube, dass man gar nicht genug Mühe aufwenden kann, um einen solchen Wandel, wie wir ihn jetzt gerade erleben, gedanklich zu begleiten und zu reflektieren. Und ich danke Ihnen Vieren, aber eben auch Ihnen allen, dass wir da heute Abend uns durch einige dicke Bretter gebohrt haben und vielleicht jeder für sich oder auch als Teil der kirchlich-politischen, gesellschaftlichen Öffentlichkeit ein paar Schritte gegangen sind in diese Richtung. Und ja, Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie diese Fragen mitnehmen, diese Impulse, und dass die Diskussion weitergeht, damit wir diesem Wandel gewachsen sind. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.